Ziegler. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien ist internationale Hilfe angelaufen. Aus China und Indien trafen Rettungskräfte ein. Großbritannien sagte Myanmar umgerechnet rund 13 Millionen Euro für Hilfsgüter zu. Allein in Myanmar gehen die Behörden inzwischen von mindestens 1.600 Toten aus. In den zerstörten Gebieten versuchen Helfer zum Teil mit bloßen Händen, Verschüttete aus den Trümmern zu befreien. In der Türkei hat die oppositionelle CHP angekündigt, weiter für die Freilassung des inhaftierten Istanbuler Oberbürgermeisters İmamoğlu auf die Straßen zu gehen. Künftig soll es mittwochs und samstags Kundgebungen in der Bosporus-Metropole und jeweils einer anderen Stadt geben. Erst gestern hatten rund 500.000 Menschen in Istanbul für den Erhalt der Demokratie in der Türkei demonstriert. Handwerkspräsident Dittrich hat sich dafür ausgesprochen, einen Feiertag zu streichen. Dittrich sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, ein Feiertag weniger spare ein paar Milliarden Euro. Außerdem sende man das Signal, dass man die Herausforderungen gemeinsam annehmen wolle. Ohne Zumutungen komme man nicht aus der Talsohle, so der Handwerkspräsident. Brandenburgs Städte und Gemeinden warnen davor, dass sich die angespannte Finanzlage durch den geplanten Doppelhaushalt des Landes weiter verschärfen könnte. Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Graf sagte, nach jetziger Schätzung müssten pro Einwohner 140 Euro eingespart werden. Sabine Löprig, RBB 24.
Schon jetzt gäbe es eine kommunale Finanzkrise. In vielen Städten und Gemeinden würden daher Einsparungen und Erhöhungen von Abgaben vorbereitet. Das Kabinett hatte am Freitag den Entwurf für den Doppelhaushalt beschlossen. Die Kommunen bekommen nach den Plänen für 2025 und 2026 unter dem Strich weniger, weil die Steuereinnahmen weniger stark steigen als erwartet.
In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München gegen St. Pauli 3:2 gewonnen. Außerdem spielten Frankfurt-Stuttgart 1:0, Hoffenheim-Augsburg 1:1, Wolfsburg-Heidenheim 0:1, Mönchengladbach-Leipzig 1:0 und Kiel-Bremen 0:3. In der zweiten Liga gewann Hertha BSC gegen Karlsruhe 3:1. Cottbus holte in der dritten Liga gegen Aue einen 1:0-Sieg. Die Bundesliga-Fußballerinnen von Turbine Potsdam verloren gegen Hoffenheim 0:7. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam gegen Erlangen mit 23:26 verloren. Soweit die Nachrichten. Das Wetter heute zunächst sonnig, im Verlauf dichte Wolken und zeitweise Regen, maximal 9 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 3 und in Nauen 1 Grad. Morgen am Montag viele Wolken, im Süden zeitweise leichter Regen. Nur selten Sonne bei 8 bis 11 Grad. Die Zeit 9:03 Uhr.
Radio 3. Lebenswelten.
Man muss, um ein guter Muslim, ein guter Gläubiger zu sein, sich gesellschaftlich engagieren. Und Ehrenamt wird da ganz groß geschrieben, also einfach aus Liebe zur Menschheit.
Es gibt ja verschiedene Dinge, die wir, also als Muslime, uns am Leben des Propheten abschauen können und sollen, ist ja, dass er tatsächlich den Menschen beigestanden hat. Seelsorgerisch, wie aber auch praktisch.
Ich mache ja ehrenamtlich, ich bin engagiert seit 30 Jahren in Berlin und unterrichte Frauen und Mädchen jetzt.
Ich glaube, es geht schon mal darum, wahrzunehmen, dass es da ist und was für ein Schatz in unserer Gesellschaft das eigentlich ist.
Im Dienste Allahs für das Gemeinwohl. Muslime im Ehrenamt. Eine Sendung von Stefanie Oswald.
Mittwochabend in den Räumen der Khadija-Moschee in Berlin-Pankow. Zweimal in der Woche treffen sich hier etwa 10 Gemeindemitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Mit dabei ist der 32-jährige Informatiker Niklas, der zum Islam konvertiert ist.
Also immer mittwochs und freitags holen wir Essen von einem Lieferanten ab, das normalerweise im Müll landen würde.
Aus Frankfurt an der Oder reist Tarek an, der indische Koch. Gemeinsam bereiten die Männer die Gaben vor, die sie später am Alexanderplatz an Bedürftige verteilen wollen. Kleider, die geretteten Lebensmittel, heißen Tee und hartgekochte Eier. Vor allem aber über 200 Portionen warmes Essen.
Es gibt sogar viele Muslime, die halt bedürftig sind. Und die kommen halt gerne zu uns, weil sie genau wissen, wo sie dann dran sind. Sie wissen, sie bekommen kein Essen, das in ihren Augen haram ist, also eine Sünde ist. Und man unterhält sich vielleicht noch ein bisschen auf Arabisch teilweise und bekommt dadurch ein heimatliches Gefühl irgendwo. Man wird halt verstanden.
So. So, sind wir jetzt fertig?
Heute gibt es Reis mit indischem Hähnchencurry. Alle arbeiten freiwillig und unentgeltlich. Um Gottes Lohn, wie Tino erklärt. Der Sozialassistent ist vor einigen Jahren zum Islam konvertiert.
Das ist ein guter, schöner Zusammenhalt. Also wir haben immer Freude und so. Das ist immer schön, weil wir wissen, dass wir was Gutes tun. Für uns als Muslime ist es ja sehr wichtig, Allah zu dienen und der Menschheit zu dienen.
Im Büro nebenan erläutert der Imam der Ahmadiyya-Gemeinde, Shiraz Ahmed Rana, die theologischen Grundlagen. Ehrenamtliches Engagement gehöre zwingend zur muslimischen Glaubenspraxis, sagt Shiraz Rana.
Also es gibt zwei wesentliche Aspekte, die Rechte Gottes und die Rechte der Mitmenschen. Und der zweite Punkt ist, das geht dann aus den Traditionen, aus den Überlieferungen des heiligen Propheten Mohammed hervor, dass eben es einen Schöpfergott gibt und die ganze Schöpfung ist eine Familie. Und so wie innerhalb einer Familie die Geschwister, wenn sie sich gegenseitig helfen, unterstützen, kein Geld nehmen würden und das freiwillig ehrenamtlich machen, genauso ist es mit uns, dass wir eben die ganze Menschheit als eine Familie sehen. Und dementsprechend ist dieses Ehrenamt eine Pflicht.
Der 29-Jährige hat, wie die meisten seiner Gemeindemitglieder, pakistanische Wurzeln. Die islamische Glaubensgemeinschaft ist Ende des 19. Jahrhunderts von Mirza Ghulam Ahmad auf dem indischen Subkontinent gegründet worden. Daher der Name Ahmadiyya. Der Gründer erhob für sich den Anspruch, von Gott beauftragt zu sein, den Islam zu reformieren und der verheißene Messias zu sein. Aufgrund dieser Lehre werden die Ahmadis von vielen anderen Muslimen nicht als solche anerkannt, auch wenn sie sich auf dieselben islamischen Rechtsquellen stützen, von denen der Koran die wichtigste ist. Der Imam zitiert aus der dritten Sure.
Da heißt es, unter euch sollte eine Gemeinschaft sein, die zum Guten aufruft. Und die arabische Sprache ist sehr schön, dass da einzelne Wörter wirklich vielfältige Bedeutungen haben können. Und für dieses Gute ist das Wort Khair vorgekommen. Und Khair kann wirklich alles sein. Da kommt jetzt auch das Ehrenamt rein. Und wirklich alles.
Als guter Muslim müsse man sich aus Liebe und Mitgefühl zu den Menschen in die Gemeinschaft einbringen, sagt Shiraz Rana.
Studien zeigen, dass heute immer weniger Menschen in Vereinen organisiert sind, sich also parteiisch beteiligen in Institutionen. Dieses Gemeinschaftsgefühl wird immer weniger. Und da wollen wir als Gemeinde da entgegenwirken. Ne?
Während des islamischen Fastenmonats Ramadan kochen sie hier jeden Abend zum Fastenbrechen für 70 bis 80 Personen.
Das geben wir jeden Tag hier, dass die uns die Leute soft ankommen.
Alle Männer in der Küche opfern dafür ihre Freizeit.
Also mindestens 15 Kilo sind, backen wir hier.
Den Muslimen in Pankow ist es wichtig, sich über den engen Kreis ihrer Gemeinde hinaus für die deutsche Gesellschaft zu engagieren. Etwa durch Hilfe für Arme und Obdachlose oder durch das Engagement für Geflüchtete, die hier Integrations- und Sprachkurse erhalten. Der Imam erzählt aber auch von Baumpflanzaktionen, die bundesweit stattfinden, und vom Neujahrsputz, bei dem die Ehrenamtlichen der Gemeinde gemeinsam mit der Berliner Stadtreinigung den Böllermüll einsammeln.
Der ist immer am 1. Januar. Da ist es so, dass man dann eben das neue Jahr mit Gebeten beginnt. Statt dass man irgendwie Geld vom Fenster raushaut oder Geld verbrennt im wahrsten Sinne des Wortes, sind unsere Gemeindemitglieder diejenigen, die dann eben in Niederwerfungen sich befinden und wirklich das vergangene Jahr eben mit Gebeten verabschieden und das neue Jahr mit Gebeten begrüßen. Und dann direkt am Morgen versammeln sich alle zum Morgengebet und danach geht's schon los.
Als erste muslimische Gemeinde Deutschlands hat die Ahmadiyya Muslim Jamaat 2018 einen eigenen Wohlfahrtsverband gegründet, der den juristischen Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts genießt. Er heißt An-Nusrat. Das ist arabisch und bedeutet die Hilfe. Laut Selbstdarstellung auf seiner Website versteht sich An-Nusrat als parteiunabhängig und offen für alle Menschen.
An-Nusrat finanziert sich ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge, es ist keine Pflichtabgabe, und aber auch durch Stipendien, Sponsoren, Projekte, die wir über Senatsverwaltung bekommen oder beziehungsweise landeseigene Projekte von anderen Bundesländern.
Salman Nasir engagiert sich seit über 2 Jahren als Regionalvorsitzender bei An-Nusrat. Auch das ein Ehrenamt, indem er sich um öffentliche Fördergelder für die Projekte von An-Nusrat bemüht und damit zur Professionalisierung des Ehrenamts beiträgt. Auf das Engagement seiner Ehrenamtlichen ist auch das muslimische Seelsorgetelefon, kurz MUTES, angewiesen. Im Quergebäude eines Altbaus, in dem auch der Förderverein Kirchliche Telefonseelsorge Berlin-Brandenburg seinen Sitz hat, werden die Frauen und Männer geschult. Die Ausbildungsräume sind mit funktionalen Möbeln ausgestattet. Ein Holzkreuz ohne Korpus an der Stirnseite des Raumes sticht ins Auge. Fotos der Schehitlik-Moschee, des Zentrum Judaikums und des französischen Doms am Gendarmenmarkt zieren die Wände. Sie stehen für die drei abrahamitischen Religionen, die sich diese Räume gemeinschaftlich teilen. Im Regal neben der Tür liegen evangelische Gesangsbücher neben gefalteten Gebetsteppichen. Entstanden ist das muslimische Seelsorgetelefon auf Anregung ihrer christlichen Kollegen, erzählt Mohammed Imran Zagir. Der gebürtige Berliner Muslim mit indischen Wurzeln hat das Projekt 2009 mit aufgebaut. Getragen wird MUTES vom Verein Islamic Relief. Mit der Diakonie und der Caritas gibt es Kooperationsverträge.
Die kirchliche Telefonseelsorge hatte ja diesen Wunsch, dass es uns gibt, weil sie gesagt hat, sie kann bestimmte Dinge, die in der Gesellschaft nachgefragt werden oder die einfach Thema sind, nämlich eben die muslimischen Realitäten, nicht wirklich bedienen.
Als muslimische Einrichtung genieße MUTES bei Muslimen einen Vertrauensvorschuss, sagt der Geschäftsführer. 80 ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger hat er im Team. 60 sind derzeit aktiv. Sie alle haben einen muslimischen Hintergrund, kommen aber aus unterschiedlichen Bereichen. Vom Selbstständigen bis zur Rentnerin sei alles dabei.
Das ist wirklich ein Querschnitt der Gesellschaft. Bei uns ist es so, dass da sehr selbstbewusste Frauen kommen und auch selbstbewusste Männer und Leute, die halt eben gut qualifiziert sind aus verschiedensten Richtungen, Ausbildungsberufe, akademische Berufe und so weiter und so fort. Die Voraussetzung ist natürlich, dass sie alle gut Deutsch sprechen, weil sonst können wir die Ausbildung nicht vernünftig durchführen.
Ist die Person am anderen Ende der Leitung selbst muslimisch, seien die Hemmschwellen niedriger, sich ihr anzuvertrauen, unabhängig davon, ob sie die gleiche Muttersprache hat.
Wenn jetzt zum Beispiel eine albanisch geprägte Person bei uns anruft, die halt auch muslimisch ist, dann würde ich als indisch geprägter Muslim, der in Berlin aufgewachsen ist, auch nicht viel mit den Traditionen anfangen können. Aber bestimmte Sachen kann ich ahnen. Oder das Thema Migration fällt vielleicht bei vielen auch weg, weil bei uns sind 90% mit Migrationshintergrund, auch wenn sie in der zweiten oder dritten Generation hier schon aufgewachsen sind, aber sie haben diesen Draht dazu.
Seine ehrenamtlichen Seelsorgenden, sagt Imran Zagir, tragen so dazu bei, Menschen mit Migrationshintergrund ein Stück Geborgenheit zu vermitteln. Das Deutsche Muslimische Zentrum Berlin im Ortsteil Wedding. Zum heutigen Iftar, dem Fastenbrechen nach Sonnenuntergang, sind Gäste aus verschiedenen muslimischen, christlichen und jüdischen Gemeinden eingeladen. Zeit für Dialog.
Ja, also Ramadan ist nicht nur eine Zeit der Besinnung, sondern Ramadan ist auch eine Zeit der Begegnung. Und das ist etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Zentrales. Man fastet, man zieht sich zurück, aber am Abend feiert man und zelebriert regelrecht dann das Fastenbrechen, entweder mit der Familie oder in der Gemeinde oder, wie wir es auch heute gemacht haben, auch mit Freunden aus der Gesellschaft.
Sagt Ferit Haider, Imam und Vorsitzender des Kulturzentrums Taiba e.V. in Berlin-Spandau. Ohne die vielen Freiwilligen, die einen solchen Abend mit vorbereiten, ist das gemeinsame Fastenbrechen nicht umsetzbar. Eine von ihnen ist Nabila.
Ramadan ist wie so ein Gast, der für einen bestimmten Zeitraum kommt und sich dann aufhält. Und das ist eine ganz besondere Zeit. Und die möchte ich mit ganz vielen guten Dingen verbringen und mich dann sozusagen noch ein bisschen steigern über das Normale hinaus, weil ich hoffe, dass ich dann dafür eine besondere Belohnung bekomme.
In den Begegnungen, die beim Fastenbrechen entstehen, sieht Silke Radosh-Hinder einen wichtigen Beitrag für interreligiöse Begegnung. Die Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Berlin-Mitte hat jahrelang interreligiöse Jugendarbeit gemacht und engagiert sich in zahlreichen interreligiösen Projekten. Dazu zählt zum Beispiel das House of One, bei dem christliche, jüdische und muslimische Frauen und Männer gemeinsam ein Haus mit Kirche, Synagoge und Moschee unter einem Dach bauen wollen.
Wenn ich sehe, was für unfassbar beeindruckende Iftars wir haben beispielsweise und wie viele Hände daran mitgearbeitet haben müssen, dass die Tische alle gestellt sind und dass das Essen gekocht ist und dass dann wieder ein Programm da ist und so weiter. Und das geht jetzt über einen ganzen Monat. Also allein nur diese Infrastruktur und Bereitschaft, da mitzumachen und mitzuhelfen, das ist ein total verbindendes und auch grenzüberschreitendes Fest, was von ganz viel Gastfreundschaft lebt und ganz viel sich gegenseitig willkommen zu heißen. Das ist eine Wahnsinnskraft für eine Gesellschaft.
Die Wahnsinnskraft für die Gesellschaft will auch die Stadt Berlin mobilisieren. Dafür zuständig ist die Abteilung für gesellschaftlichen Zusammenhalt beim Senator für Kultur. Geleitet wird sie von Staatssekretär Oliver Frederici, einem Christdemokraten. 250.000 bis 300.000 Muslime leben in Berlin. Das ist ein Bevölkerungsanteil von 7-9%. Oliver Frederici wünscht sich, dass möglichst viele sich gesellschaftlich einbringen.
Wer sich im Ehrenamt, in der freiwilligen Arbeit engagiert, steht in der Regel auch für die Grundfesten unseres Zusammenlebens und unseren Staat. Und das hat schon wieder was mit Demokratiestärkung und Resilienz zu tun, unserer Demokratie, gerade hier in diesen Zeiten.
Deshalb fördert die Stadt Berlin derzeit trotz leerer Kassen mit 91.000 Euro den Aufbau einer muslimischen Ehrenamtsagentur. Laut Auskunft des Senats laufen derzeit Qualifizierungsmaßnahmen für Ehrenamtliche. Außerdem unterstützt die Stadt ca. 40 Einzelprojekte. Vielleicht hilft das, in der Mehrheitsgesellschaft mehr Sichtbarkeit für muslimisches Engagement herzustellen.
Ich glaube, Sie kennen ja das nicht, dass wir Muslime ehrenamtlich engagiert sind. Das haben Sie keine Ahnung. Sie denken, wir machen gar nichts. Normalerweise ganze Community, muslimische Community, ist auf ehrenamtlich basiert.
Siham Abera kommt aus Eritrea. Sie hat in Indien Betriebswirtschaft und Personalentwicklung studiert. In Deutschland arbeitet sie als Erzieherin.
Sehr schön. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Allah, nimm unsere gute Karte. Du bist Allhörende und Allwissende.
Jede Woche gibt Siham Abera im Deutschen Muslimischen Zentrum Berlin Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren Islamunterricht. 11 Mädchen, 7 mit, 4 ohne Kopftuch, lernen heute etwas über die verschiedenen Bedeutungsebenen eines Dua, eines Bittgebets. Der ehrenamtlichen Lehrerin ist es wichtig, dass die Mädchen ihre Religion kennen und sich selbstbewusst in die Gesellschaft einbringen. Und das bitte nicht nur als Köchinnen.
Bei uns sagt man ja, wenn man was bekommen hat, muss man geben. Ich bin hier, ich lebe ja eigentlich gut. Ich muss auch nutzen, anderen Leuten zu helfen. Der Geber zu sein ist auch besser als Nehmer. Und ja, das mache ich.
Muslimische Frauen tauchen nur dann auf, wenn es was zu kochen und zu backen gibt. Und das hat mich irgendwie genervt.
Sagt Iman Andrea Reimann. Die Tochter eines evangelischen Pfarrers konvertierte in den 1990er Jahren zum Islam. Die Pädagogin ist Geschäftsführerin des Deutschen Muslimischen Zentrums Berlin, kurz DMZ, und in zahlreichen interreligiösen Projekten engagiert. Die öffentliche Wahrnehmung muslimischer Frauen, vor allem als Hausfrau und Mutter, stört sie seit Jahren.
Dabei leisten sie unheimlich viel Arbeit in verschiedenen Gremien oder überhaupt in der Moschee oder in anderen Bereichen. Und das wollte ich einfach stärker sichtbar machen und auch ja, den Frauen die Unsicherheit nehmen und denen auch vielleicht mal die Augen zu öffnen, was sie eigentlich alles können oder was man dazulernen kann.
Schon der Koran fordere das gesellschaftliche Engagement von Frauen, ergänzt Mali Swasing Shadfan, die für das DMZ ehrenamtlich als Pressesprecherin arbeitet.
Wir wollen dieses Wissen um die theologischen Grundlagen stärken oder die Frauen ermutigen, dass sie sich dieses Wissen aneignen. Der Islam bietet eine wunderbare Grundlage, weil wir da einige Suren finden, die uns Frauen empowern. Und zwar, dass wir nach Wissen streben sollen. Allah hat uns Talente gegeben und Fähigkeiten und die sollen wir entwickeln und fördern.
um das zivilgesellschaftliche Engagement muslimischer Frauen sichtbarer zu machen, haben Iman Andrea Reimann und Malis Wasim Shadfan sich etwas ausgedacht. Ende November 2024 fand bereits zum vierten Mal die Preisverleihung des Ehrenamtspreises Nissa für Frauen im Ehrenamt statt. Der Saal ist liebevoll geschmückt. Auf den runden Tischen liegen Tischdecken, Stoffservierten und Blumengestecke. An einer Seite des Raums wartet ein üppiges arabisches Buffet mit Salaten, Reis, Gemüse und Fleischgerichten auf die Gäste. Junge Frauen in festlichen weiten Gewändern und farblich passenden Kopftüchern geleiten die Eintreffenden zu ihren Plätzen. Zur feierlichen Einstimmung rezitiert eine Frau aus dem Koran. Dann begrüßt Iman Reimann Preisträgerinnen und Gäste.
Wir feiern heute wieder den Ehrenamtspreis Nissa. Müssen wir sowas feiern? Müssen wir uns Frauen feiern?
Natürlich stellt Iman Reimann die Frage nur rhetorisch. Die Frauen sollen sich feiern. Denn sie bringen sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt ein und gehen dabei auch oft bis an ihre Grenzen.
Und das Ehrenamt ist ja für die Stadtgesellschaft. Manchmal mag es vielleicht für die Moscheegemeinde sein, aber wir zeichnen heute hier auch Menschen aus, Frauen aus, die nicht nur sich in einer Moscheegemeinde engagieren, sondern darüber hinaus und für andere Menschen auch in dieser Stadt da sind.
Den ersten Preis erhält an diesem Abend Nuray Aslan. Sie hat den Verein Besondere Menschen e.V. gegründet, der sich für Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen einsetzt. Ausgezeichnet wird auch Neslihan Kurtoldu, deren Verein Meftun e.V. islamisches Wissen an Frauen und Kinder vermittelt. Wichtig sind an diesem Abend nicht die mit dem Preis verbundenen Geschenke, Gutscheine für ein Coaching oder einen Restaurantbesuch, sondern die öffentliche Würdigung.
Wenn die Frauen plötzlich vorne stehen, alle Augen sind auf sie gerichtet, sie werden beklatscht und man geht danach auch mit denen ins Gespräch und die merken, ja, die Leute interessieren sich wirklich für mich und meine Tätigkeiten, für meine Arbeit, dann ist das sehr, sehr berührend.
Aber daneben gibt es auch für das DMZ einen Synergieeffekt.
Ich habe gemerkt, dass wir uns stärker vernetzen dadurch. Wir haben jetzt viel mehr, vielleicht hatten wir auch vorher schon Kontakte, aber die sind noch verstärkt worden zu anderen Gemeinden. Und wir laden ja auch immer bei unseren Preisverleihungen Vertreter anderer Religionen ein. Also wir sind auch im Dialog viel mehr noch mit anderen.
Vernetzen, Bündnisse schmieden, muslimisches Engagement nicht nur innerhalb der eigenen Community. Das sei wichtig, denn die nicht-muslimische Mehrheitsgesellschaft begegne vielem, was mit Islam zu tun hat, mit Misstrauen, beobachtet die evangelische Theologin Silke Radosh-Hinder.
Wir nehmen natürlich schon wahr, dass muslimisches Engagement nicht selten unter einem Vorbehalt steht. Der heißt, solange wir nicht geprüft haben, wann du mit wem irgendwann gesprochen, gefrühstückt oder mal irgendwie in Austausch gestanden hast, von dem wir vielleicht vermuten könnten, dass das eine problematische Position gewesen hat, solange wir quasi nicht diesen Background-Check bis in ganz weite Bedingungen gemacht haben, gibt es weniger Vorschussvertrauen.
Der Staat müsse natürlich genau prüfen, wofür öffentliche Gelder eingesetzt werden, sagt Staatssekretär Oliver Frederici vom Berliner Senat.
Deswegen haben wir unsere Ausrichtung ja auch stark auf den Bereich der liberalen Gemeinschaften gelegt, aber auch auf Akteure, die sich zum Beispiel, ich nehme nur Beispiele, in der evangelischen und katholischen Kirche sich sehr dem interreligiösen Dialog verschrieben haben, was uns sehr gut gefällt.
Ein weiteres Problem für muslimisches Engagement: Anders als die Kirchen gehören sie nicht zu einer zentralen Institution. Die einzelnen Gemeinden sind als Vereine organisiert und haben nur wenig finanzielle, personelle und räumliche Ressourcen. Im interreligiösen Dialog etwa können die christlichen Kirchen häufig bezahlte Kräfte einsetzen, während die muslimischen Partnerinnen und Partner diese Arbeit in ihrer Freizeit leisten. Manchmal können sie an Treffen nicht teilnehmen, sagt Silke Radosh-Hinder.
Ja, schlicht, weil es tagsüber waren und die Leute im Arbeitsprozess, also erstmal ihre Erwerbsarbeit nachgegangen sind. Das mussten wir erstmal wahrnehmen, dass viel, viel des interreligiösen Engagements von Seiten der muslimischen Communities immer ehrenamtlich eingebracht wird.
Zum muslimischen Ehrenamt muss man sagen, dass es in der Regel nicht so durchorganisiert. Das läuft meistens so auch punktuell. Die Kultur ist immer so, es ist kein Amt, sondern es ist etwas, was ich von Herzen tue. Und deswegen muss es auch nicht so verpflichtend sein.
Sagt Muhammad Imran Zagir von der muslimischen Telefonseelsorge. Dabei ist seine Einrichtung in dieser Hinsicht besonders konsequent. Wer das Bewerbungsverfahren für das Ehrenamt durchlaufen hat, dann die Ausbildung an 2 Wochenenden und 8 Abenden, sowie 12 Hospitationen erfolgreich absolviert hat, ist sogar verpflichtet, pro Monat 3x4 Stunden Telefondienst zu übernehmen. Außerdem müssen die Ehrenamtler an Supervisionen teilnehmen und sich 1x pro Jahr weiterbilden. So viel in die Ausbildung investieren, so viel freie Zeit opfern. Welche Motivationen stehen dahinter? Bei der muslimischen Telefonseelsorge haben sie unter ihren Ehrenamtlichen eine kurze Umfrage gemacht. Die Antwort, sagt Imran Zagir, sei eindeutig gewesen.
Top 1 war, also ich übersetze das jetzt mal ins Christliche, ja, mein Seelheil damit erarbeiten. Ja. Das heißt tatsächlich, wieso machen wir das? Um Allahs Wohlgefallen zu gewinnen. Na, es geht ja um das Seelenheil in der nächsten Welt. Also wir sind ja in dieser Welt nur kurzzeitig. Und das ewige Leben, es ist ja ein fester Bestandteil unserer Überzeugung und um dort halt ins Paradies zu kommen, ja klar.
Aber auch im Diesseits werde sie schon für ihr Tun beschenkt, sagt Siham Abera, die ehrenamtliche Religionslehrerin.
Wer die Leute unterstützt oder ein Mensch unterstützt, alles ob man unterstützt hat, die ganze Menschheit, und dadurch ist Gottes Wohlgefallen zu tun, helfe ich auch die anderen. Und das ist, wird auch belohnt. Je mehr ich Wissen weitergebe, bekomme ich die Wissen von den anderen auch. Die Belohnung von denen kommt ja zurück zu mir.
Einer muss da sein, um Ordnung zu schaffen.
Berlin Alexanderplatz. Es ist kurz nach 19 Uhr. Zwischen 2 Bankreihen neben der Straßenbahnhaltestelle wartet bereits eine lange Schlange hungriger Menschen im leichten Nieselregen. Alte, Kranke, Menschen mit schlechtem Gebiss, eine Mutter mit ihrer Tochter. Ein Clown in einem halb zerrissenen Paillettenanzug steht in der Reihe. Ukrainer und Polen mit billigen Rucksäcken. Viele frieren, aber die Stimmung ist gut. Man scheint sich zu kennen.
They all are like our family. They are my brother, they are my sister, they are everyone to me. Even we don't speak English, Deutsch sometimes, but still we have language from my heart. I know everyone from here.
Yeah. Die Menschen seien seine Familie, sagt Rashid. Seine muslimischen Mitstreiter von der Khadija-Moschee stellen die großen Styroporkisten mit dem warmen Hähnchencurry und dem Reis auf die Bänke. Dazu die Box mit den geretteten Salaten und Nudelgerichten und eine Kiste mit Bananen.
Herzlichen Dank.
Niklas läuft mit einem Eierkarton an der Warteschlange vorbei, die in den letzten 10 Minuten noch einmal deutlich länger geworden ist.
Guten Abend.
Er verteilt warme, hartgekochte Eier. Die halten lang satt und wärmen die kalten Hände.
Ich finde es gut, dass, was sie hier machen für Menschen, die nicht so viel haben, weil ich finde, sowas sollte viel öfter geben. Also nicht nur hier in Berlin, sondern auch generell in jedes Land.
Einmal frei. Also man kann sich immer nur wieder bedanken, dass es so eine Leute gibt.
Guten Abend, guten Appetit.
Gute 1,5 Stunden verbringen die Muslime vom Wohlfahrtsverband An-Nusrat an diesem Abend auf dem Alexanderplatz. In ein paar Tagen werden sie wiederkommen und ihren Beitrag für die Hungrigen und Frierenden leisten. In der Hoffnung auf eine Belohnung im Jenseits, aber auch für ein gutes Miteinander in Berlin.
Im Dienste Allahs für das Gemeinwohl. Muslime im Ehrenamt. Sie hörten eine Sendung von Stefanie Oswald. Es sprach Johanna Zehentner. Ton Nina Kluge. Redaktion Anne Winter. Regie Gabriele Brennecke. Das Manuskript der Sendung finden Sie im Internet bei Radio 3.
Sie können die Lebenswelten auch als Podcast abonnieren unter rbb-online.de oder in der ARD-Audiothek.
Radio 3 Bach-Kantate.
Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Leverkus. Zum heutigen Sonntag Laetare im Kirchenjahr gibt es keine Bach-Kantate, stattdessen eine Chorkantate mit dem Titel Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut. Johann Sebastian Bach hat sie wohl zwischen 1728 und 31 für einen unbekannten Anlass geschrieben. Wegen Umfang und Besetzung wird vermutet, dass es sich um eine besonders bedeutende und wichtige Feier, etwa einen Dankesgottesdienst, gehandelt hat. Möglicherweise hat Bach hier auch einfach eine Allzweckkantate geschrieben, die für verschiedene Anlässe verwendet werden konnte und dazu dann nur wenig geändert werden musste. Sie hören Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, Bachwerkeverzeichnis 117 mit dem Leonhard-Konsortium Amsterdam und dem Knabenchor Hannover. Die Leitung hat René Jacobs.
Himmels Herr, o Herrscher aller Thronen, und die auf Erden, Luft und Meer in deinem Schatten wohnen, die preisen deine Schöpfermacht, die alles also wohl bedacht. Gib unserem Gott die Ehre, gib unserem Gott die Ehre.
Seinem ganzen Königreich. Und neiget mich Vaters Arm. Ihr, die ihr Christi Namen nennt, gebt unserem Gott die Ehre. Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt, gebt unserem Gott die Ehre. Die falschen Götzen macht zu Spott, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Gebt unserem Gott die Ehre.
Das war Johann Sebastian Bachs Kantate Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, Bach-Werke-Verzeichnis 117. René Jacobs leitete das Leonhard-Konsortium Amsterdam und den Knabenchor Hannover. Die Solisten waren Kurt Iquilutz Tenor und Max von Egmont Bass. Sie hören die Sendung Bach-Kantate hier auf Radio 3 vom RBB. Jetzt mit der Choralbearbeitung zu O Lamm Gottes unschuldig. Für Orgel, Bachwerkverzeichnis 656. Biene Katrine Brindorf spielt an der Wagner-Orgel des Nidarosdom in Trondheim in Norwegen.
Thank you.
Die Sendung Bach-Kantate endete mit der Choralbearbeitung O Lamm Gottes unschuldig für Orgel von Johann Sebastian Bach. Biene Kathrine Brindorf spielte an der Wagner-Orgel des Nidarosdoms und der steht im norwegischen Trondheim.
Radio 3 Gottesdienst.
Wir übertragen jetzt einen evangelischen Gottesdienst aus der Friedenskirche Potsdam. Die Predigt hält Pfarrer Tobias Ziemann.